und das ist ein wichtiger Unterschied, dass Trauma eben nicht das Ereignis ist, sondern Trauma ist die innere Anpassungsleistung, die ich eingehen musste als Reaktion darauf. Und diese innere Anpassungsleistung vollzieht sich noch heute, Moment to Moment. So, weil wenn wir über Wunde sprechen, ist ja nicht die Frage, warum ist die Wunde da? Die Wunde ist da, weil wir als Menschen alle mit Traumabelastung zu tun haben und uns offenbar, ohne das zu wollen und in seltenen Fällen vielleicht auch beabsichtigt, einfach verwunden. Das heißt, das ist die Frage, ist nicht, warum verwunden wir uns, sondern die Frage ist, warum schließt sie sich nicht? Wunden schließen sich, wenn nichts in den Weg gerät. Das ist, darum müssen wir uns nicht zu kümmern. Du weißt, das Leben schon von selbst, wie es sich darum kümmert. Weil es gibt genug innere angelegte Prozesse und angelegte Mechanismen für Heilung, auf die können wir uns verlassen. Und es gibt genug positive, korrigierende Beziehungserfahrungen für Menschen, die auch mal Traumatisches erlebt haben. Nur der entscheidende Punkt ist, diese korrigierenden Beziehungserfahrungen können nicht als solche landen oder registriert werden.
Das ist Tobias Kodermann, der heute faszinierenderweise sogar zum zweiten Mal in diesem Podcast Gast ist. Tolle Sache, oder? Er ist Psychotherapeut, NARM-Supervisor und Transformationsbegleiter für Menschen in ganz unterschiedlichen Kontexten. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das Magische und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende des Lebens zu machen. Begrüß mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und ich darf verraten, dass es eine ganz besondere Folge heute ist. Und ich will auch kurz erklären, warum das so ist. Also zum einen ist es nämlich ein Novum, weil es nämlich zum ersten Mal ist, dass zum zweiten Mal ein Gast da ist. Und da freue ich mich ganz besonders, weil das ist nämlich schon der zweite Punkt, warum ich mich so freue und warum es ganz besonders ist. Das ist nämlich der Gast selbst. Das ist nämlich der liebe Tobias Kodermann, mit dem ich einer der allerersten Folgen aufnehmen durfte und wir damals schon, glaube ich, ein Thema gewählt haben, was, naja, sag ich mal, eine kleine Herausforderung sein kann. Es ging damals um das sogenannte Veränderungsparadox. Aber wie ich finde, war das eine sehr, sehr schöne, tiefgründige und gleichzeitig irgendwie auch leichte Folge. Deswegen zunächst erstmal, hallo lieber Tobias, ich freue mich sehr, dass du nochmal Lust und Zeit hattest mit mir heute. Ich darf direkt schon mal betonen, in ein anderes Thema etwas tiefer einzusteigen.
Ja, danke Stefan und hallo, und ich freue mich über die Einladung. Bin froh, wieder hier zu sein.
Ja, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, will ich noch zwei Punkte dazulegen, warum diese Folge besonders ist. Also wer vielleicht schon mal die eine oder andere Folge gehört hat, der wird hören, dass sich meine Stimme etwas verändert hat. Und ich darf verraten, es hat mich 2 Wochen lang 2 Flaschen Whisky jeden Tag und ganz viel Rauchen gekostet, um dahin zu kommen. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt weitermache. Nein, Spaß beiseite. Es war einfach die letzten Wochen sehr dicht und ich habe einfach extrem viel gesprochen und ich glaube, vor 2 Tagen hat mich dann so ein Erko-Stream einfach zerschossen. Von daher, meine Stimme ist eben tatsächlich heute etwas anders, aber es klappt hoffentlich. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt und damit auch zum Thema. Also last but not least, heute steigen wir in ein Thema ein, wo es durchaus sein kann, dass wir uns, aber natürlich in Absprache, lieber Tobias, in ein gewisses Spannungsfeld setzen. Es geht nämlich um das Thema Trauma und Traumadynamiken. Und warum Spannungsfeld? Weil es irgendwie auf der einen Seite die große Gefahr ist, dass wir in eine gesellschaftliche Diskussion einsteigen, die extrem aufgeladen ist, vielleicht sogar auch polarisiert und gleichzeitig so ein bisschen auch an der Schwelle dazu steht, dass man irgendwie Gefahr läuft, den ganzen Begriff irgendwie fast ein bisschen zu verwässern, also irgendwie so leer zu räumen, so im Sinne von, der wird jetzt so viel inflationär benutzt, dass er irgendwie schon fast seine Bedeutung verloren hat. Und wie gesagt, in diesem ganzen Kontext, dass es mal gehört hat, bewegen wir beide uns und ich finde es total wichtig, vielleicht könnte man sogar sagen, ist es akademisch sauber, mal überhaupt zunächst mal in unserem Raum zumindest zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich Trauma? Also so eine kleine Begriffsklärung zu machen. Und ich weiß, Tobias, die Frage könnte man wahrscheinlich jetzt 6 Stunden beantworten, aber vielleicht gelingt es uns irgendwie mal so einen Abriss zu bekommen, was denn, und jetzt mal ganz konkret an dich, für dich eigentlich der Traumabegriff ist und wie du ihn, ich weiß gar nicht, definieren würdest. Ist das die richtige Frage?
Ja, ich denke schon, erstmal, dass es gut ist, damit zu starten und auch die Definitionsfrage mal voranzustellen. Es ist aber auch so, dass wir damit schon jetzt gut die halbe Zeit füllen könnten, wenn wir darüber sprechen, was ist Trauma, und weil das hängt natürlich davon ab, wen man fragt. Und es gibt ganz unterschiedliche Ebenen von Definition und von Antwort. Ich finde, die brauchbarste Definition ist, dass Trauma ein Ereignis ist, was die Verarbeitungskapazität von der Person, die sie erfährt, einfach übersteigt und dadurch dann entweder Symptome hinzukommen, die vorher nicht da waren, oder uns Aspekte von unserem Erleben verloren gehen, die vorher für uns da waren oder normal waren. Das ist erstmal für mich ein brauchbarer Traumabegriff, aber es ist nicht der Definitionsrahmen der psychotherapeutischen Diagnostik. Also wenn wir jetzt psychotherapeutisch schauen, was ist Trauma, dann müssen wir, also und im Sinne der klinischen Diagnostik, dann ist Trauma das, was eine Traumafolgestörung hervorruft. Und das bedeutet, die Menschen, die die Diagnosen von einer posttraumatischen Belastungsstörung erfüllen, und die sind natürlich klar umrissen, die sind klinisch gesehen traumatisiert und die anderen nicht.
Okay, ich will da mal aufgreifen und wie gesagt, unabhängig davon, dass ich ja jetzt in dem Sinne, also zum einen kein Psychotherapeut bin, vielleicht aber durchaus mich mit dieser Begrifflichkeit auch schon etwas tiefer auseinandergesetzt hat, würde ich jetzt mal mit meinem irgendwie sowas zwischen sehr laienhaften und ich weiß nicht, sowas ein halbwissendem Expertentum oder so mal irgendwie sagen, okay, für mich ist es gerade so, dass ich zum Beispiel irgendwie mal eine Traumadefinition zum Beispiel bei Gabor Maté gesehen habe, der irgendwie zwischen Small T und Big T unterscheidet, die ist für mich übrigens total zugänglich. Aber die ist ja so ein bisschen fast sogar technisch zugänglich auch, habe ich verstanden. Also schwerer Unfall, Krieg, keine Ahnung. Ah, okay, alles klar. Big T, Small T, im Grunde diese ganzen subtilen kleinen Dinge, die da so im Alltag passieren. Und dann gibt es aber noch so eine ganz andere Facette, die will ich gerne auch mal mit im Raum bringen. Ich weiß gar nicht, ob das auf so einem, ob das ein Spektrum ist oder so. Und ich weiß, dass du ja auch aus dem Thomas Hübelfeld kommt, wo ja der Traumabegriff, weiß gar nicht, ist der da anders gelagert oder wird der da anders verstanden? Ist das eher was eben, ich glaube, ich habe dich mal sagen hören, das ist ja eher so die Sicht eines Mystikers auf das ganze Thema. Vielleicht ist es da nochmal so, ist es, wenn du das da nochmal verorten würdest, also wo bewegt sich zum Beispiel da deine Traumadefinition? Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, aber vielleicht. Ich weiß gar nicht, wenn ich, wie gesagt, das so ein Spektrum ist und jetzt sagen würde, das ist eine Lage und das andere, wobei ich das gar nicht so polarisierend meine, setzt er sich vielleicht aus dem zusammen oder ist es sogar so, wie du ja auch schon selber sagst, dass da noch ganz andere Aspekte für dich dazukommen, die den Begriff vielleicht nochmal irgendwie, weiß ich nicht, konkretisieren, genauer machen, etwas granularer betrachten?
Mhm. Also für mich ist es so, dass man gar nicht jetzt sozusagen die großen Lager aufmachen muss. Und die Definition, wie ich sie vorhin gesagt habe, also dass die Bewältigungsmöglichkeiten der Person, die es erlebt, so überschritten werden, dass entweder daraus sich Symptome bilden oder wichtige Teile von unserem eigenen inneren Erleben dadurch uns selbst verloren gehen. Das finde ich ist eine total brauchbare Traumadefinition, die für mich gut handhabbar ist und auch jetzt, glaube ich, für viele Kliniker oder wenn du jetzt Thomas Hübel ansprichst, da wird es durchaus so genauso ähnlich gesehen. Ja, es geht nur darum, dass das, was häufig als Big T-Trauma beschrieben wird, in der Regel zu Symptomen von einer posttraumatischen Belastungsstörung führt. Das ist dann wieder eine klinische Diagnostik. Und das Small T ist halt das, was viel mehr Menschen, und ich würde sagen, jeden von uns betrifft. Das ist also für unser Leben deutlich relevanter, das Small-T-Trauma, was mit Beziehungserfahrungen zu tun hat, die wir erleben in der Phase, wo wir abhängig sind von Beziehungen. Also Bindungstrauma. Mhm.
Willst du nochmal, genau, jetzt wo du einsteigst, würde ich ganz gerne, genau, was ist genau Small T, damit das auch nochmal so ein bisschen umrissen wird? Wir können ja vielleicht nicht davon ausgehen, dass jeder sofort Zugriff auf dieses Small T-Bild hat. Also du hast gerade schon einen Aspekt genannt, aber vielleicht nochmal etwas konkreter.
Genau, also um es abzugrenzen von Big T, ja. Big T-Trauma wäre, ich habe die Symptome, die drei großen, die zu der PTBS dazugehören. Ich kann nicht kontrollieren, dass Bilder einschießen, Gerüche, Erinnerungsfragmente. Ich fange an, gewisse Ebenen oder Bereiche vom Leben zu vermeiden, vermeide eigene innere emotionale Bereiche und bin hyper aufmerksam und überwachsam, weil alles wieder als Bedrohung auftauchen könnte. Ja? Und das ist das Trauma mit dem großen T. Und das Trauma mit dem kleinen T hat diese, ich sage jetzt mal so ein bisschen dolleren oder schillernderen Symptome nicht. Das nennen wir dann eher Entwicklungstrauma. Und Entwicklungstrauma ist sozusagen stiller, normaler und enger mit der Normalität verwoben von dem, wie wir auf uns schauen als Person, wie unser Selbstbild ist, wie wir unsere Vorstellungen vom Leben, von anderen Menschen, von unserem eigenen Selbstbild oder Identität. Und darin sind, ohne dass wir das wissen, verinnerlichte Beziehungserfahrungen eingewoben, die im Grunde den Blick darauf verzerren, wer wir sind im Kern. Mhm. Und das wäre die Beschreibung des Trauma mit kleinem T, / Entwicklungs- oder Bindungstrauma.
Ich will jetzt mal so eine saloppe Frage stellen, weil du ja auch gerade zum Beispiel den Begriff Normalität, ich glaube, auch da wissen wir beide, was ist normal? Das ist ja wahrscheinlich auch schon wieder fast eine philosophische Frage. Aber ich will da mal bleiben, weil ich, glaube ich, ziemlich gut weiß, was du eben auch ansprichst. Irgendwie Entwicklungstrauma, wahrscheinlich sogar pauschal, haben alle. Und irgendwie wäre meine Frage, und deswegen jetzt so ein bisschen salopper, wenn es doch alle haben, was ist das Problem da dran? Also wenn wir das doch sowieso alle teilen, dann warum muss man das dann angucken? Jetzt mal, wie gesagt, etwas frecher gefragt.
Ja, eben. Also die Antwort ist, niemand muss es angucken. Es gehört zu unserer menschlichen Erfahrung. Die Frage ist eher, wenn ich mich zu denen zuzähle, die darunter leiden, in wesentlichen Bereichen ihres Lebens, habe ich so etwas wie einen Anspruch zu sagen, ich hätte aber gerne Diagnose und ich möchte behandelt werden und diese Behandlung zum Beispiel auch von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Deswegen, ich glaube, es gibt kein Problem mit dem Traumabegriff. Es gibt eine Diskussion, die da drin kodiert ist und die hat mit dem Thema persönliche Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung und wie sehr wir angewiesen sind oder eben autonom sind. Ich glaube, dass das die tiefere Frage ist, die da drin kodiert ist. Habe ich zum Beispiel einen Anspruch auf eine Behandlung von der Krankenkasse, wenn mein Leidensdruck jetzt gerade nicht die diagnostischen Kriterien dieses ICD-11 erfüllt? Also Stand im Moment, streng genommen habe ich es ja nicht. Mhm. Oder man muss es dann klinisch gesehen anders kodieren und dann werde ich eben nicht wegen Trauma behandelt, sondern dann sucht man sich andere Symptomfelder aus und dann wird die Kostenerstattung eben so beantragt. Aber eben nochmal, ich glaube nicht, dass es der Traumabegriff ist nicht das Problem. Die Frage ist, welche Implikationen hat es für wen und gibt es da eine gesellschaftliche Aufforderung drin oder inwiefern ist jeder aufgerufen, das in seiner persönlichen Verantwortung irgendwie zu verwalten? Was heißt das jetzt für mich, wenn ich glaube oder das Erleben habe, ich bin da? Ich habe Traumafolgen, mit denen ich kämpfe.
Mhm. Du sprichst ja gerade auch schon genau, eigentlich zwei, ich weiß gar nicht, Dimensionen, Ebenen ist so ein bisschen hierarchisch, aber vielleicht ist es sogar hierarchisch, aber gar nicht so gemeint. Was ich ja auch schon so ein bisschen in der Anmoderation gesagt habe, wenn ja so Begriffe irgendwie mehr in die gesellschaftliche Mitte kommen, dann kriegen sie unglaublich viel Aufmerksamkeit. In meiner Wahrnehmung werden sie dann manchmal wahrscheinlich auch inflationär benutzt. Häufig glaube ich auch mit so einem, weiß ich jetzt gar nicht, klingt ein bisschen despektierlich, gesunden Halbwissen. Ja, ich habe da mal was gelesen und dann fangen ja Leute auch manchmal so ein bisschen salopp an. Ja, du bist ja eh traumatisiert. Also bisschen, also vielleicht auch da, dass das vielleicht, was ich meinte mit dem Spannungsfeld, glaubst du, dass auf der einen Seite dieses, dass es mehr Verständnis dafür gibt, also und Verständnis meine ich jetzt eher so gesellschaftlich, das hat man, da darf man jetzt mal mehr drüber sprechen, das ist vielleicht sogar ein bisschen entstigmatisiert. Also und gleichzeitig ist es ja fast wieder dadurch stigmatisierend, weil Menschen viel mehr anfangen, solche Begrifflichkeiten zu nutzen, um Leute irgendwie zu labeln, ne? Und irgendwie dann glauben, naja, ich hab dich schon mal gelesen, hier Tobias einmal getroffen. Und dann vielleicht sogar außerhalb das, was du meinst, dieses professionellen Kontextes irgendwie wild mit diesem Begriff um sich zu schmeißen. Also so im Sinne von, also ist es eigentlich gut, dass der Begriff jetzt mehr in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist und dadurch irgendwie mal mehr Verständnis vielleicht auch dafür ist und gleichzeitig, ich sag jetzt mal, the dark side of the medal ist, dass irgendwie Leute nur noch da rumrennen und irgendwie glauben, jeder ist jetzt irgendwie traumatisiert, aber jetzt nicht nur im Sinne von, okay, ja klar, haben wir alle ein Entwicklungstrauma, sondern auch fast ein bisschen im Sinne von, ja, ich habe das alles ja schon verstanden. Also weißt du, was ich meine? So dieses, ist da so deine Sicht auf die Dinge?
Also meine Sicht ist, wenn wir Trauma wortwörtlich nehmen, also von der Begriffsherkunft, nämlich als Wunde, das ist ja die Wortherkunft, ist Wunde, finde ich es prinzipiell sehr hilfreich und gut, dass es in der Mitte der Gesellschaft landet, dass wir verwundeter sind, als wir denken. Ich glaube, das ist notwendig, weil wo uns nicht bewusst ist, dass wir verwundet sind, wissen wir auch nicht, wo wir projizieren. Und das ist,
kannst du da mehr zu sagen?
Ja, das ist aus meiner Sicht der ganz wesentliche Punkt. Wenn wir Teile unseres Selbst verdrängen, abspalten, vermeiden, dann fangen wir definitionsgemäß an zu projizieren. Das bedeutet, der Mechanismus Projektion, also durch eine verzerrte Linse nach außen zu schauen, auf die Welt oder auf Beziehungen, hängt eins zu eins zusammen mit Aspekten unseres eigenen Erlebens, zu denen wir keinen Zugang mehr haben. Das heißt, diese Phänomene sind direkt verschränkt miteinander. Wenn ich also glaube, mit mir ist alles okay, ich habe keine blinden Flecken, ich bin nicht versehrt, nicht verwundet und so weiter, dann kann ich mit Sicherheit davon ausgehen, dass meine Sicht auf die Welt relativ in einigen Bereichen eine verzerrte sein wird. So, und wenn wir nicht auf eine gesunde Weise so eine Selbstreflexion aufbringen für das, wo wir, was ist der richtige Begriff an der Stelle? Ja, wo wir vielleicht nicht ganz frei reagieren möglicherweise, dann muss die Welt unter unseren Projektionen leiden. Negativ wie positiv. Dann orientieren wir uns an Zielen, die keinen Sinn machen. Dann haben wir Visionen, die eigentlich nur zu einer Wiederauflage von altem Krisen führen. Dann laufen wir Partnern hinterher, die wieder die gleiche Enttäuschungsschleife in uns hervorrufen wie die letzten PartnerInnen. Das bedeutet, Projektion und innere Abspaltung oder Vermeidung gehen immer Hand in Hand. Und deswegen glaube ich, ist es nur ein Zugewinn, wenn uns klarer wird, einen ehrlicheren Umgang damit zu finden, wo wir innerlich bei Lichte betrachtet uns nicht ganz frei fühlen. So. Und deswegen glaube ich, der Traumabegriff als eine Anerkennung von dem, dass wir ein bisschen versehrter oder verwundeter sind, als uns das vielleicht lieb ist, den finde ich total wichtig. Das ist aber eine ganz andere Frage von, was ist jetzt die Implikation? Also was bedeutet das jetzt? Okay. Erstmal ist das ja ein notwendiger oder ein hilfreicher Prozess, aber die andere Frage ist, muss ich jetzt Therapie machen? Schuldet mir die Institution, Gesellschaft, die Bezahlung davon? Das ist nochmal ein ganz anderer, viel heiklerer Diskurs.
Also zum einen, genau, so mit dem, was du gesagt hast, das bedient ja so ein bisschen auch nochmal so dieses Freudsche Mehr vom gleichen Prinzip. Ne? Das heißt also, ich halte mich quasi über die Vermeidung dieser Berührung der Wunde, um mal dieses Bild zu benutzen, ja eigentlich die ganze Zeit selber in einem Loop, aus dem ich eigentlich raus will, der, und du sagtest ja auch, wo ich dann ja auch durchaus nach außen projiziere und damit dem Außen, aber in allererster Linie auch mir selber wahrscheinlich die ganze Zeit selber wehtue, also im Grunde mich selber ja in so einem Downspiral fast ja auch halte. exakt. Und irgendwie ne, sehenden Zustand ist und bemerke, wie es mir immer schlechter geht, oder?
Genau, exakt. Und also Freud hat das ja Wiederholungszwang genannt. Und ich finde es eigentlich sehr gut, dass so Begriffe, die bislang nur als so psychologische oder auch psychopathologische Fachbegriffe kursiert sind, wie zum Beispiel Dissoziation, Trauma, Fragmentierung, Projektion, dass mehr klar wird, das sind nicht Dinge, die ein paar wenige betreffen, die dann beim Psychiater oder bei der Psychiaterin landen, sondern es sind alles menschliche Phänomene, weil es Mechanismen von unserem Bewusstsein sind und die sind eben einfach dimensional und dimensional bedeutet, sie betreffen uns alle in unterschiedlich ausgeprägtem Maß. Wir alle dissoziieren immer mal wieder, wenn man das so versteht, wie wir trennen uns von unserem Erleben und natürlich gibt es dann schwerere Störungen, in denen dieses wirklich starke Dissoziationen so im Vordergrund stehen, aber mein Punkt ist, ich finde es gut, wenn diese Begriffe, die so gepachtet werden für die ja für die schwer offenbar schwerer psychisch beeinträchtigten Menschen, dass wir mehr merken, wie wir selber alle damit zu tun haben. Aber das bedeutet nicht, dass wir alle deswegen Psychotherapie brauchen. Und auch noch ein Nachsatz zu dem, was du gesagt hast. Ich sehe die Schwierigkeit nicht so sehr darin, dass jetzt Menschen rumlaufen und andere inflationär als traumatisiert bezeichnen. Ich glaube, die spannendere Frage ist eher, was passiert mit Menschen, die sich selber anfangen zu identifizieren mit dem Traumatisiertsein? Das ist für mich der relevantere oder der spannendere Aspekt. Was hat das für Vor- und Nachteile oder für hilfreiche und nicht so hilfreiche Auswirkungen?
Was hat es für dich für vorteilige und nachteilige Auswirkungen? Etwas konkreter?
Ja, also für mich ist es so, ich glaube, was Menschen, denen es wichtig ist oder für die es entlastend ist, gesagt zu bekommen oder selber zu erkennen, ich bin traumatisiert, ist, dass da drin eine Anerkennung stattfindet, dass ich an etwas leide, wofür ich initial erstmal keine Verantwortung trage, weil ich nicht der Verursacher, die Verursacherin bin. Und der zweite Punkt ist, dass ich daran leide oder nicht weiß, wie ich rauskomme, hat nichts damit zu tun, dass ich willensschwach bin oder nicht motiviert genug oder mich nicht genug anstrenge. Weil das ist die kollektive Beschämung auf Menschen, die daran leiden. Und das ist aus meiner Sicht das Relikt aus, man kann es jetzt patriarchale Strukturen nennen, man kann es auch die Nachkriegsgeneration, die den Willen glorifiziert oder auch Schichten von struktureller Gewalt oder Unterdrückung. Also, dass da drin kursiert immer das Motiv und im Grunde auch die Lüge, dass wir alle die gleichen Privilegien haben. Also die Lüge des amerikanischen Traums, wer es will, der schafft es auch, die wird durch traumainformiertes Wissen entlarvt. Und das ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, weil das bedeutet, dass Menschen, die nicht verwirklichen können, was sie sich wünschen auf Beziehungsebene, beruflich, dass uns klar wird, dass das eben nicht ein Nicht-Wollen ist, sondern in manchen Fällen ein Nicht-Können. Und wenn,
oder nicht wenn, dürfen. Ne?
Ja, nicht können oder sogar nicht dürfen, das ist die offensichtliche Form von struktureller Unterdrückung. Aber häufig ist es ja subtiler. Und wenn diese Anerkennung fehlt, gibt es so eine kollektive Beschämungssicht auf Menschen, die sich in diesem Leidensdruck befinden. Und das ist erstmal die Bewegung, die es total, finde ich, begrüßenswert ist. So, und dann kann man nachher auch noch darüber sprechen, was wird dann schwierig auch vielleicht daran.
Ich weiß gar nicht, ob das nachher so viel nachher sein muss. Ich möchte da gerne direkt auch mal bleiben, weil ich finde, du bringst ja gerade auch nochmal eine Dimension mit rein, nennen wir sie mal gesellschaftlich oder sogar jetzt so eher transgenerational, weil auch hier ist ja total spannend. Wir sprachen so anfangs, finde ich, über so eine individuelle Ebene. Ich glaube sogar, zumindest auch in meinem Zuhören und auch meinem Beschäftigen, das ist zwar schon irgendwie auch komplex, aber manchmal noch so, okay, alles klar, da kann ich so Dynamiken auch nochmal mehr in Anführungszeichen verstehen. Ich glaube, und was du ansprichst, ist ja die kollektive Dimension und dann noch transgenerational, dann wird es ja nochmal ungleich komplexer, weil da ja nochmal ganz andere Dynamiken greifen, wo es vielleicht ja sogar manchmal an der einen Stelle sogar darum geht zu sagen, ja, ich kann das zwar beobachten, aber da gibt es jetzt nicht den einen Knopf, weißt du, wo man da irgendwie mal drauf drückt oder hier so das Man in Black Blitz-Dings und da klickt man mal drauf und alle sind völlig enttraumatisiert und sagen, ah, now I got it und lass mal irgendwie anders weitermachen, sondern deswegen würde ich ganz gerne das, was du als nachher bezeichnet hast, gerne mal direkt in den Raum holen und sagen, okay, was bedeutet es denn zum Beispiel auf der kollektiven Ebene oder sogar transgenerationalen? Du hattest ja gerade schon so ein, zwei Aspekte genannt. Zum Beispiel dieses kollektive Beschämen, was wahrscheinlich sogar auch durchaus einer Generation, weiß gar nicht jeder, aber vielleicht sogar eben der Nachkriegsgeneration oder in der Nachkriegsgeneration sehr, sehr präsent ist. Oder täusche ich mich gerade?
Ja, in jedem Fall sehr präsent. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch gerade, bewegen wir uns auf immer mehr Entschämung zu. Und deswegen ist es gut, wenn der Begriff oder vielleicht auch die Diagnose mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft rückt und in dem Sinne normalisiert wird. Aber ich glaube, bevor wir da so zu diesen größeren transgenerationalen Ebenen kommen, ich mag da nochmal was über Scham sagen, weil das relevant ist oder super zentral. Besonders eben, wenn wir, mein Fachbereich ist ja viel mehr das Trauma mit kleinem T als das Trauma mit großem T. Und die Sicht, zumindest aus der Sicht von Namen, wie wir auf Entwicklungstrauma schauen, ist ja, und das ist ein wichtiger Unterschied, dass Trauma eben nicht das Ereignis ist, sondern Trauma ist die innere Anpassungsleistung, die ich eingehen musste als Reaktion darauf. Und diese innere Anpassungsleistung vollzieht sich noch heute, Moment to Moment. So, weil wenn wir über Wunde sprechen, ist ja nicht die Frage, warum ist die Wunde da? Die Wunde ist da, weil wir als Menschen alle mit Traumabelastung zu tun haben und uns offenbar, ohne das zu wollen und in seltenen Fällen vielleicht auch beabsichtigt, einfach verwunden. Das heißt, das ist die Frage, ist nicht, warum verwunden wir uns, sondern die Frage ist, warum schließt sie sich nicht? Wunden schließen sich, wenn nichts in den Weg gerät. Das ist, darum müssen wir uns nicht zu kümmern. Da weiß das Leben schon von selbst, wie es sich darum kümmert, weil es gibt genug innere angelegte Prozesse und angelegte Mechanismen für Heilung, auf die können wir uns verlassen. Und es gibt genug positive, korrigierende Beziehungserfahrungen für Menschen, die auch mal Traumatisches erlebt haben. Nur der entscheidende Punkt ist, diese korrigierenden Beziehungserfahrungen können nicht als solche landen oder registriert werden. Weil solange ich mich beschäme, also mich als nicht liebenswert oder falsch empfinde, halte ich andere Menschen in der Projektion, dass sie es nicht ernst meinen.
Also nur mal ganz konkret bedeutet, also selbst wenn mir jemand begegnen würde, der mir eigentlich total gut tut, genau, dann ist quasi der Beschämungsfilter wieder vorgeschaltet, der mir dann relativ schnell erklärt, ja, das ist ja auch wieder alles nicht so richtig.
Exakt. Ist es so? Ich finde einen Weg, um die Echtheit von dieser Beziehungserfahrung von mir wegzuhalten und sie im Sinne meiner Psychologik mir so zu erklären, dass die Person mich eigentlich nicht meint oder mich gar nicht meinen kann. Das ist die Membran um unsere isolierte Erfahrung, die sich nicht öffnen kann, selbst wenn da Gutes zu uns kommt. Und das ist der Kernpunkt, wenn es ums Entwicklungstrauma geht, ist, nicht das Ereignis halt so lange nach, weil es so heftig war, sondern wie wir angefangen haben, auf uns zu schauen und uns zu beschämen und als falsch zu empfinden oder zu behandeln, ist der Knackpunkt der Therapie.
Ist das das, was man als Strategie bezeichnet?
Genau, in der Namenssprache bezeichnen wir es als Strategie. In anderen Therapieverfahren wird es vielleicht als Schemata, die wir ausgebildet haben, ja, oder in anderen Verfahren sagt man dann, das sind Abwehrstrukturen. Aber ja, das sind all die Wege, wie wir verhindern, dass was Neues, eine neue Erfahrung zu uns durchsickern kann.
Mhm.
So, und,
Nee, sprich.
Ja, mir war das wichtig, bevor wir irgendwie über kollektive Dinge sprechen, dass wir das Individuelle erstmal präzisieren, weil Beschämung ist der wesentlichste Teil, also der innere Mechanismus von Selbstbeschämung. Also die Scham, die Botschaft der Scham ist ja immer das, was falsch ist, das, was nicht stimmt. Also dass mit mir irgendwo etwas irgendwie falsch ist oder nicht so ist, wie es sein soll.
Oder sein darf, ne?
Oder sein darf, ja. Also ich wende das, in Anführungsstrichen, das Falsche, was mir damals da begegnet ist, fange ich an, gegen mich zu wenden. Das ist, wie Kinder das eben machen und machen müssen, um die Bindungsbeziehung zu schützen. Aber die Scham ist deswegen der Kernaspekt, der das Neue verhindert. Und deswegen ist alles, was kollektiv, an kollektiver Perspektive, die beschämend wirkt, hinzukommt, hält mich noch mehr in diesem Platz gefangen. Es wird dadurch noch schwieriger, den zu lösen, weil die Schlinge sozusagen sich noch enger anfühlt. Und deswegen, weil es schon individuell auf der Bindungsebene Scham so eine wichtige Rolle spielt, ist jede Perspektive, wo das Kollektiv mit Beschämung schaut, also im Grunde nicht eine herzoffene Perspektive hat für das reale Leid, was dahinter steckt und die reale Schwierigkeit, jenseits von, dass da sich jemand möglicherweise bemüht und es trotzdem nicht geht gerade, macht es ungleich schwerer noch für diese Menschen, die individuelle Arbeit zu machen.
Mhm.
Ja.
Ich bin gerade so ein bisschen an diesem Punkt, wo ich fast sogar noch das Bedürfnis hätte zu sagen, jetzt haben wir ja die individuelle Ebene, wie du schon sagst, nochmal etwas genauer beleuchtet. Ich fand das auch extrem aufschlussreich. Genau nochmal diesen Schampool, würde ich das jetzt beschreiben, nochmal etwas genauer zu durchleuchten, um genau zu verstehen. Jetzt, weil du es auch erwähnt hast mit Namen und wer könnte es wahrscheinlich besser erklären. Es gibt aber ja auch da den Gegenpol, nämlich Stolz. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, weil der ja auch in so einer Traumadynamik auch nochmal eine ganz wichtige andere Ausprägung, ich weiß jetzt gar nicht anders, ist wahrscheinlich der Begriff, der mir jetzt gerade nur einfällt, nochmal auch auf so eine individuelle Traumadynamik haben kann, oder täusche ich mich?
Ja, ich erkläre es mal jetzt mit einem Bezug unserer kollektiven Ebene vom Gespräch.
Perfekt. Weil
Stolz, das, was wir im Namen die stolzbasierte Gegenidentifizierung nennen, also Gegenidentifizierung zur Scham, oder mal ein bisschen platter ausgedrückt, wer mit mir tief was nicht stimmt, muss ich einen Weg finden, dass erstens niemand das rausfindet und zweitens eine Seite von mir hin zur Welt präsentieren, die, von der ich glaube, dass sie eher mit Wertschätzung begrüßt wird, eher geschätzt wird, eher auf positive Resonanz stößt, also dass den Teil unseres Selbst, den wir gerne vorzeigen und vielleicht auch ein bisschen stolz drauf sind.
Organisational gesprochen würde man sagen, der incentiviert wird, ne, vom Außen.
Genau. Ja. Und aus meiner Sicht ist die kollektive Botschaft, wer es will, der schafft es auch, ist eine stolzbasierte Identifikation und lebt in der Projektion, also in der verzerrten Realitätslinse, dass Menschen, die es nicht schaffen, es offensichtlich nicht genug wollen. Weil für eine bestimmte Generation war es so wichtig, komplett über den Willen und über das Überleben durch den Willen, durch die Willensanstrengung des Überlebens, es zu schaffen, alles andere darin einfach überhaupt keinen Platz hat und hatte. Und das hat alles seine Gründe. Nur, wenn das zur einzigen Linse wird, wie ich auf andere schaue, dann wird das zu dem, wie ich glaube, wie die Welt funktioniert. Und dann führt es uns als Gesellschaft dahin, dass wir uns anfangen müssen, damit zu beschäftigen, wenn es nicht nur der Wille ist, was ist es denn dann noch? Mhm. Und ich glaube, das ist so die notwendige Zeitwende, wo wir merken, also der Wille oder die Disziplin und die Bereitschaft, das ist wichtig. Aber dann gibt es noch andere Gründe, warum uns irgendwie der Zugang zu der Kapazität fehlt, dass sich in unserem Erleben wirklich was ändert, nicht nur in unserem Verhalten.
Mhm. Mhm. Also ich finde es gerade fast sogar irgendwie schön, wie natürlich wir jetzt genau eigentlich sogar die Verbindung über den Stolzbegriff nochmal zu dem Kollektiven, also in allererster Linie du, muss ich sagen, nochmal gebaut hast. Und will da jetzt auch nochmal bleiben. Ja, wir bewegen uns wahrscheinlich jetzt hart an so auch so politischen Themen, wo man so immer aufpassen muss, was man da sagt. Aber ich will es trotzdem mal ansprechen. Ist es das, was wir gerade in der Welt beobachten, dann eigentlich eine kollektive Ausweichstrategie? Weil es irgendwie ja jetzt mal in dieser Sprache ja gerade, also fast ja nur noch darum geht, okay, also wer den größeren Willen hat, also wer irgendwie größer in der Lage ist, da irgendwie was direktiv durchzusteuern, der wird gerade maximal incentiviert? Oder ist es irgendwie eher sogar so, dass so ein bisschen jetzt mal so kindlich systemisch gesprochen das System sich gerade nochmal aufbäumt, weil es irgendwie merkt, wenn jetzt dieser Bewusstwerdungsschritt, den du da ja auch beschreibst, also wenn der ja in der gesellschaftlichen Mitte ankommen würde, dann würde dieser Pol ja gar keine Energie mehr bekommen, oder?
Ja, also genau. Ich bin kein Experte für gesellschaftlichen Wandel oder für Politik. Also das ist meine persönliche oder Laiensicht darauf, wenn mein Fachgebiet einfach ein anderes ist. Aber ich finde es auch spannend, das so ein bisschen zu extrapolieren oder zu schauen, welche, vielleicht gibt es da erkennbare Parallelen. Und ich glaube, was wir ja erleben, ist, dass wir dachten, dass wir, also das Trauma-Informierte ist ja politisch gesehen im traditionellen Sinne eine linke Orientierung. Und die ist geprägt durch Verständnis und das Bedürfnis, ein inklusives Bedürfnis für Menschen, die benachteiligt sind und die nicht nur auf ihre Eigenverantwortung zurückzuspiegeln. Das heißt, dass wir die Menschen, die es können, Strukturen anbieten, die eine äußere Ressourcen werden für Menschen, die es, warum auch immer, schwieriger haben. Das ist eine traditionell gesehen die sozial orientierte linke politische Haltung, die erstmal Inklusion vorzieht, wenn es möglich ist. Und ich glaube aber, dass die genauso wie es in so modernen Elternerziehungsstilen von jungen Eltern gerade in der Generation, wie sehr es denen ein Bedürfnis ist, das Erleben ihres Kindes zu respektieren, zu inkludieren, wenn das auf die Kosten der eigenen Kapazität geht, entsteht eine ganz ungute Situation für das Kind, weil Eltern dann kindzentriert werden und eben nicht mehr, ja, bindungszentriert. Und dass die Ehrlichkeit mit dem eigenen Integrationsvermögen abhanden kommt. Dass ich mich so sehr um das Verwundetsein kümmere, dass ich aus dem Blick verliere, dass meine eigene Grenze schon längst erreicht ist. Und dann kippt das sozusagen das mitfühlende Ökosystem.
Mhm. Also sehr einfach ausgesprochen, wenn so dieses Empathischsein nur eine Kopfgeburt ist und so ein Konzept ist, dann merkt man relativ schnell, dass das Nervensystem, ich benutze mal einen Begriff, den man ja nicht im Boot ist, und dann ist es irgendwie, dann kann da auch nichts landen. Also dann ist es irgendwie eben ein netter Ansatz, aber eigentlich, wie du ja sagst, dann wird so ein Ego- oder Elternzentriertes, aber kein bindungszentriertes. Das, was du wahrscheinlich meinst, oder?
Ja, es wird dann, das ist jetzt ein Begriff, den ich mir von der Elternschule Transparence gerade, also woher die den wieder haben, das weiß ich nicht, aber die Begrifflichkeit kindzentriert versus bindungszentriert ist es eher, weil dann sich alles ums Kind dreht.
Okay. Mhm.
Aber das, was es für den gesunden Bindungsprozess braucht, inklusive Führung, inklusive Frustration von Bedürfnissen in einer bezogenen Weise, weil das Kind ist, das, was Kind braucht, ist die Bindung und nicht, dass es um das Kind geht. Mhm. Wenn das Kind Bindung hat, ist es sicher genug, dass es ultimativ sowieso um das Kind gehen kann, aber in der Weise, wie es wirklich förderlich oder gesund ist. Deswegen, genau, wie du gesagt hast, es ist die, wenn es eine Kopfgeburt ist, nach deinen Worten, oder wenn es ein ehrliches Vermögen ist, für jemanden gerade wirklich da sein zu können. Mhm. Und ich glaube, wir erleben gerade, ich glaube, die Gründe sind ziemlich vielschichtig, aber also was wir jetzt mal mit Sicherheit in den USA erleben und vielleicht auch in den Anfängen gerade hier, ist, dass die Bereitschaft zur Inklusion den Anschein macht, als wenn sie abnimmt. Ja.
Konkreter, weil genau, wir hatten ja so versucht, so eine Art von Bogen zu spannen. Du hattest ja gesagt, okay, dieses Thema eher inklusiv integrativ wie auch immer unterwegs zu sein. Und es geht mir tatsächlich jetzt nicht um das politische Labeln, aber ich bin da total bei dir, ist wahrscheinlich eher so eine linke Sicht, also was auch immer das bedeutet. Also wir können es direkt wieder ausspeichern, aber wahrscheinlich jetzt gerade an der Stelle passt das. Und jetzt sagst du genau, was für gerade USA, jetzt können wir ja im Grunde eigentlich dann asiatischen Raum, Russland und so weiter. Also die ganzen Dinge betrachten, wie du schon sagst, hat man ja den Eindruck, da sind wir jetzt gerade eher bei einer Degeneration als bei irgendeinem, also ich meine, Degeneration ist ja auch eine Entwicklung, nur irgendwie aus unserer Perspektive leider in Anführungszeichen in die falsche Richtung, aber was auch immer falsch bedeutet. Aber um da jetzt mal zu bleiben, und das war ja so ein bisschen die Idee, ist das dann eher aus dem stolzbasierten Pol, um jetzt mal in dieser Namenssprache zu bleiben und vielleicht auch, weiß gar nicht, ist es überhaupt so zuordnenbar oder nicht? Also das ist jetzt nochmal so eine konkrete Frage, die mich da interessiert, um nochmal diesen kollektiven Bogen, weiß gar nicht, zu schließen, aber nochmal zu spannen.
Naja, also wenn ich mich in der Perspektive versteife, dass es am Ende doch nur darum geht, dass die Menschen sich nicht genug anstrengen und sich mal zusammenreißen müssen und dann war's das, dann ist das ja eine ganz bestimmte Sicht auf die Dinge und ich würde die genau stolzbasiert nennen, weil ich dadurch ja einen wahnsinnig großen Teil der Realität ausblende. Wenn ich den in mir ausblenden muss, dann blende ich den natürlich auch da draußen aus. Also wenn meine Beziehung zu Vergeblichkeit, Verletzlichkeit, Abhängigkeit als natürliches menschliches Erleben komplett zur Seite gedrängt ist, dann sieht man das oder bemerkt man das in meinem Weltbild. Und ich glaube, dass dieser Aspekt von Inklusion oder auch der Notwendigkeit von etwas mal nicht zu inkludieren, wahnsinnig viel mit der Haltung zu tun hat und sehr wenig mit dem Verhalten. Weil, wenn ich vom Herzen oder von meiner Wertehaltung darum weiß, dass es am Ende des Tages wir es zur Inklusion schaffen müssen, dann kann es sein, dass es mir auch bewusst ist, dass manche Inklusionsprozesse länger dauern, als es mir lieb ist und vorübergehend gewisse Dinge, manchmal auch Menschen, exkludiert werden müssen, damit das System, was die Ressource darstellt für Integrationskraft, im gesunden Tempo wachsen und sich stärken kann. Das bedeutet, wenn ich im Dienst von Inklusion etwas exkludiere, kommt das von einem ganz anderen Platz, als wenn ich die Fahne schwenke. Endlich haben wir wieder verstanden, es geht nicht darum, dass wir Leute inkludieren müssen. Das ist richtig fatal und wird zu, glaube ich, auch relativ katastrophalen Folgen führen, wenn das nicht sich irgendwie korrigieren lässt. Weil das heißt einfach mehr Spaltung, mehr Polarisierung.
Ich finde es gerade total spannend. Also zum einen rennst du mir natürlich wieder, ich glaube, das darf ich für uns beide in Anspruch nehmen, Systemtheoretiker-Freak ein, nämlich im Sinne von, dass Inklusion auch bedeutet, sich darüber Gedanken zu machen, wie man sanktioniert, wenn jemand also auch versucht, das System zu sabotieren. Das klingt jetzt gerade natürlich so, aber eben, dass es ein ganz wichtiger Teil von Inklusion ist und ich finde es gerade schon total spannend. Fast so ein bisschen auch nach dem Holon-Prinzip, weil was du ja beschrieben hast in der Eltern-Kind-Beziehung bedeutet ja, wenn ich in einer totalen Beziehung bin, dann heißt es ja auch zum Beispiel, Frustrationstoleranz bei Kindern zu trainieren. Heißt also auch Nein, heißt ja nicht alles, hurra, wir machen das, sondern eben aus dieser Beziehung Nein zu sagen.
Genau, aber ganz wichtig, wenn ich das mache, weil ich glaube, ich muss jetzt mal die Frustrationstoleranz meines Kindes trainieren, geht es ganz doll nach hinten los. Ich mache das nicht, weil ich die Frustrationstoleranz meines Kindes trainieren muss. Ich mache das, weil ich gerade entweder an eine eigene Grenze komme oder etwas anderes Priorität hat hier für das Gesamtgefüge. Und die notwendige Konsequenz ist, dass mein Kind leider gerade frustriert werden muss, weil es nicht anders geht. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Und da sind wir wieder bei der Haltung.
Ja, vielen Dank für die Trennschärfe. Aber genau das ist das, was ich meinte mit. Und das ist ja im Grunde, könnte man ja sagen, deswegen dieses Holon-Prinzip, gesamtgesellschaftlich gibt's ja auch. Na, da sind wir wieder bei dem Thema. Begriffe werden belegt, Inklusion und so, und werden im Grunde über die inflationäre Benutzung fast so ein bisschen leergeräumt. Also irgendwann ist, ne, und dann ist ja auch eine große Gefahr, wenn ich den dann benutze, den Begriff, dann bin ich sofort irgendwie in so einem Polarisierungsdynamik drin, wo ich sage, da wollte ich eigentlich gar nicht rein, weil ich vielleicht in mir so eine Trennschärfe habe, nämlich genau das, was du beschreibst. Inklusion bedeutet für mich nicht, ich muss alles in Anführungszeichen tolerieren, sondern Inklusion bedeutet für mich auch, dass ich eine klare Abgrenzung habe, also auch klar sage, okay, hier ist jetzt irgendwie Feierabend. Und da ist eben, wie du meinst, wahrscheinlich auf so einer gesellschaftlich-kollektiven Ebene das noch unglaublich schwer, zu wissen, okay, wann kommt das eigentlich aus welcher Haltung, weil das System gerade braucht und wann ist es ja auch wieder nur, weiß gar nicht, eben wieder nur eine Art von Konzept? Ist das vielleicht sogar eine richtige Beschreibung? Also vielleicht macht es das ja so unglaublich komplex auf dieser Ebene, oder?
Aber ich frage jetzt mal gerade zurück, also was glaubst du ist schwer?
Also wenn ich von schwer spreche, dann ist in meinem Kopf, ich muss es gerade mal selber sortieren, die große Gefahr, dass eben, wir sind ja eingestiegen sogar auch schon genau mit diesem Thema, was zum Beispiel den Traumabegriff betrifft, dass Begrifflichkeiten so viel benutzt werden und so viel auch in Anführungszeichen vielleicht missbraucht werden, sogar hijacked werden, für Dinge, wo dann eine Trennstarke...
Lass uns da mal kurz bleiben.
Ja.
Wenn es für dich okay ist. Also was wäre ein konkretes Beispiel für dich, wo der Traumabegriff missbraucht werden würde?
Also ich müsste jetzt tatsächlich auf einen Bereich referenzieren, der vergleichbar mit Gesellschaft ist. Ich würde das zum Beispiel eher auf Organisationen beziehen. Da bin ich nun mal eben viel unterwegs und da kann ich jetzt eine Beobachtung schildern. Mhm. Meine Beobachtung. Ich will das explizit sagen. Und das ist auch so ein bisschen vielleicht das, was ich meine, manchmal so ein bisschen mit einer Gefahr von Überpsychologisierung. Alles jetzt meine Worte.
Ja, ja, gerne.
Das eben, ne, da gibt's ja jetzt trauma-informiertes Coaching und so weiter. Jetzt brauchen wir nicht die, also, ne, Coaching-Therapie. Also diese ganzen, auch da, Trennschärfe in Begrifflichkeiten finde ich extrem wichtig. Dann schalten wir nochmal das ganze Kommunikationssystem zu, was wir da gerade angucken. Nennen wir es Social Media, ne, wo dann eben, sag ich mal, auch durchaus, und das ist jetzt sicherlich sehr gebiased, so in meiner Sprache, schwurbelige Geschäftsmodelle daraus entstehen, wo Menschen rumrennen und irgendwie traumainformierte Retreats oder Coachings auch im organisationalen Kontext anbieten, wo meiner Meinung nach dann, ich sag jetzt mal, manchmal sogar die Büchse der Pandora in einem Kontext geöffnet wird, wo ich dann sage, okay, sind Menschen, die das da machen, eigentlich überhaupt erstmal ausgebildet dafür? Zweitens, wissen die, was sie da tun?
Okay, und also das heißt, ja, sag mal.
Genau, und das war jetzt so und sogar, und das meine ich sogar wirklich, manchmal die Gefahr von echten Rückkopplungseffekten, die keiner haben will. Also im Sinne von, du musst hinterher viel mehr aufräumen, als wenn du im Grunde die Büchse zugelassen hättest und da jetzt nicht die Leute sensibilisiert hättest für so einen Traumabegriff. Das ist das, wo ich glaube, dass das schwer ist. Also das ist meine Beobachtung.
Okay, also sag mal, also wenn ich dich richtig verstehe, höre ich zwei Bedenken. Das eine ist, Menschen, die nicht genug Fachexpertise haben, bieten eine Arbeit an, die sie nicht halten können.
Genau, sehr despektierlich jetzt zwar, aber ungefähr so, genau.
Okay, also das wäre eine Befürchtung oder Beobachtung. Und die andere wäre, dass im Kontext, der im Grunde, also in einem Organisationskontext, Angebote geschaffen werden, in denen sich mit Trauma beschäftigt wird oder das teilweise auch eingeladen wird, da was zu öffnen oder zu vertiefen, in einem System, was gar nicht dafür gebaut ist, das zu begleiten oder zu halten oder vielleicht auch gar nicht darauf ausgerichtet ist. Also dass eine Einladung ausgesprochen wird, die auch wiederum gar nicht gehalten werden kann.
Genau, so würde ich es beschreiben.
Ja, ja, okay. Ja, also das finde ich, also da kann ich total mitgehen in beiden Punkten. Und für mich streift es wieder den Aspekt von, was ist unsere ehrliche Wertelandkarte und Kapazität, Dinge inkludieren zu wollen und zu können. Also wenn vor 20 oder 30 Jahren war es total klar, dass das am Arbeitsplatz nichts zu suchen hat. So. Und jetzt gibt es fortschrittliche Unternehmen, die aus einem, finde ich, nachvollziehbaren Wertemotiv sich eine menschlichere Organisation wünschen oder vielleicht auch eine nachhaltigere oder wahrscheinlich auch effizientere am Ende des Tages. Und die irgendwie mitbekommen haben, es ist wichtig, mehr mit einzubeziehen, wie es Menschen geht oder auch was ihnen schwerfällt und nicht nur auf Leistungssteigerung zu schauen. Und da drin ist, ich finde, vom Wertekanon ist das total nachvollziehbar. Und dann ist eben die Frage, was ist der Platz, an dem diese Öffnung auch wirklich begleitet werden kann und die Einladung auch eingelöst werden kann und nicht nur in einer, ja, dass einmal die Box geöffnet wird, einmal und danach wieder aufgeräumt werden muss und alle sich erholen von dem, was auch immer dann passiert ist, und dann geht's aber doch wieder so weiter wie vorher, oder? So höre ich dich auch ein bisschen.
Also ich glaube, wir sind da gerade an einem so fast für mich auch Sweet Spot, weil genau, irgendwie ist es fast auch natürlich das, was ich sage, so ein bisschen paradox, weil natürlich rennst du auch bei mir offene Türen ein, zu sagen, wie können wir da irgendwie auch ganzheitlicher drauf schauen. Völlig klar. Und auch da, das ist für mich auch Teil eines evolutionären Prozesses. Also vor 30, 40 Jahren hatten wir eine andere Idee, wie man Organisationen baut als heute. Super. Ist im Grunde wie bei einer Software, die muss geupdatet werden und irgendwie muss, wenn man heutzutage, glaube ich, ein erfolgreiches Geschäftsmodell bauen will, muss man Aspekte mit einbeziehen, die vor 40 Jahren entweder noch gar nicht vorhanden waren, zumindest nicht in der Wahrnehmung, oder irgendwie als völlig spooky betrachtet wurden. Alles fein. Was mein Punkt ist, ist irgendwie vielleicht durch dieses, vielleicht ist es auch eher so, dass es so eine Art von Konvergenz braucht. Weißt du, so im Moment wird es überall platziert und vielleicht braucht es mal noch mehr die Bewusstwerdung, dass es extrem behutsam betrachtet werden muss. Also ja, das darf auch in Organisationen stattfinden, aber ja, auch extrem sensibel dafür zu sein, wann da so Kipppunkte sind und wann zum Beispiel auch, und das sage ich jetzt, vielleicht klingt das ein bisschen Empathie oder emotionslos, wann irgendwann auch klar ist, das ist nicht mehr der Zweck einer Organisation, das begleiten zu müssen, sondern irgendwann kommen wir auch in Bereiche, wo eine Organisation legitimerweise sagen darf, sorry, not my job. Also
ja, und jetzt, ja, aber da würde ich gerne einhaken, weil genau wieder der gleiche Punkt. Empathie oder emotionslos waren jetzt deine Worte. Und ich glaube, die Kunst oder die Kapazität besteht genau darin, empathievoll.
Mhm.
Die Vertikalität des Unternehmens zu halten. Mit Vertikalität meine ich die Werteordnung. Also, du weißt ja, dass ich mich mit Prozessordnung beschäftige viel. Und dass es da drin also hierarchische Prinzipien gibt. Nicht hierarchisch, weil es um Machtausübung geht, sondern hierarchisch im Sinne von was hervorbringt oder was ermöglicht.
Mhm.
Und wenn ich die höchste Ordnung, nämlich die Ausrichtung und auch die wirtschaftliche Ausrichtung des Unternehmens verlasse, weil ich glaube, dass die Mitarbeiter das gerade brauchen oder mich verliere in Befindlichkeiten oder Bedürfnismeldungen und dadurch die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens so gefährde, dass es vielleicht aufhört zu existieren, dann habe ich eine Vertikale nicht halten können.
Mhm.
Und deswegen, der Punkt ist wieder der gleiche, über den wir vorhin gesprochen haben. Kann ich mit Empathie und vielleicht auch mit einem gewissen Empfinden von, dass das wirklich schade ist, dass wir das gerade nicht hier vertiefen oder weiterführen können, weil das gerade nicht in der Ordnung ist, wie wir sie behalten müssen, kann das gleichzeitig existieren, dass ich anerkenne, dass du gerade am Limit bist und das vielleicht auch einen Traumabezug hat für dich jetzt gerade hier am Arbeitsplatz. Und ich erkenne dieses Erleben genauso an. Und ich muss nicht sagen, das gehört hier nicht hin. Ja. Dass es dir so geht, das kann hier einen Platz haben. Aber wir können uns gerade nicht danach richten. Und dieser subtile, diese Feinheit kann einen sehr, sehr großen Unterschied machen.
Mhm.
Dass das Erleben, das subjektive Erleben immer einen Platz hat. Und dass aber das Verhalten oder die Vorgehensweise nicht unbedingt jetzt darauf zugepasst oder angepasst wird. Ja.
Finde ich total schön gerade von dir formuliert. Dieses jetzt etwas vielleicht salopper formuliert, ich sehe das. Also eher so, ne? Und gleichzeitig müssen wir beide gerade akzeptieren oder wie auch immer, ersehen auch, dass das jetzt hier gerade nicht den Platz hat. Also das ist genau das, was du... Ich finde, das taucht ja immer wieder auf, dass es eben, genau das ist ja auch, was du als Haltung bezeichnest. Also damit habe ich quasi aus einer Haltung raus auch klar gemacht, dass es gerade so nicht geht oder jetzt in dem Augenblick nicht geht, weil wir eben in einem anderen Kontext unterwegs sind.
Genau, und ich glaube aber Mitarbeiter und genauso wie Kinder gegenüber ihren Eltern sind extrem wahrnehmungssensibel dafür, ob eine Person im Subtext sagt, du gehst so nicht,
mhm,
oder es geht so nicht.
Mhm. Oh ja.
Und wir kriegen mit, wir registrieren das, aus welcher Haltung jemand kommt. Menschen registrieren das. Und ich kann gleichzeitig eine gewisse Ordnung oder Ausrichtung vertreten und dabei bleibt nicht auf der Strecke, dass ich mitkriege, wie es dir geht und dass ich es dir jetzt dadurch vielleicht nicht gerade leicht mache.
Tatsächlich jetzt mal der persönliche, ich würde fast sagen fachliche Frage. Okay, wenn ich aber ja durchaus da in dem Augenblick in meiner, wie auch immer gearteten Traumadynamik bin und wir ja beide wissen, meine Augen, meine Ohren und so weiter sind ja dann so wah, 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 wah. Ich höre deine Worte, aber im Grunde höre ich deine Worte gar nicht, weil ich höre ja eh nur das, was ich hören will oder kann in dem Augenblick. Du hast gerade eine ganz feine Unterscheidung gemacht, die finde ich super. Nämlich nicht du gehst so nicht, sondern es geht so nicht. Aber jetzt bin ich da in meiner Dynamik. Ich höre ja dann nur, ich gehe so nicht. Und dieses es geht so, so jetzt mal wie gesagt rein fast auf so einer natürlich sehr detaillierten Frage. Ist es dann so, dass es vielleicht dann nochmal sogar auch da dann, wie soll ich, wichtig ist, das mitzukriegen, um das nochmal explizit zu machen? Oder
ja,
ist es
eh? Da betreten wir jetzt die Grauzone zwischen Führungskraft, Coach und Therapeut.
Okay, ist klar.
Ich würde gerne sagen, es geht dann darum oder man müsste es so machen. Erstmal ist es nicht der Job von einer konventionellen Führungskraft, sich mit dieser Befindlichkeit auseinanderzusetzen. So, finde ich. Ja. Wenn ich aber eine Führungskraft sein will, die dem Inneren von meinen Mitarbeitern wirklich viel Platz einräumt und dann will ich mich vielleicht da drin trainieren oder schulen lassen und dann kann ich selber ausprobieren, wie weit ich da gehen will, ohne meine Kompetenzgrenzen zu überschreiten. Aber da fängt dann die Frage an, also wenn ich jetzt auf dem Therapeutenstuhl sitze und jemand KlientInnen von mir hören das mit ihren Ohren, dann ist es mein Job, mit denen da dran zu bleiben und zu gucken, okay, und jetzt drehen wir dann vielleicht noch eine Runde und noch eine, bis wir irgendwann vielleicht so eine Überschneidung haben von unseren Wahrnehmungen. Ein Chef darf sich das selber aussuchen, was für ein Chef oder Chefin man sein möchte oder Führungskraft.
Das finde ich auch nochmal, sorry, wenn ich da soll, aber das finde ich übrigens gerade nochmal eine richtig schöne Beschreibung auch, so ohne vielleicht, dass es direkt deine Intention war, aber ich nehme das jetzt gerade mal, um das für mich nochmal ein bisschen zu sortieren. Genau, organisationale Verantwortung oder was ist da so? Und ich finde das eine total schöne Frage, dass ich als Führungskraft entscheiden kann, wer ich da sein möchte. Und dass es gar nicht von der Organisation vorgegeben sein muss, sondern wenn ich selber als Mensch ja auch, ich meine, ist ja Mensch und Rolle ist ja im Grunde nichts anderes, als Mensch eine Rolle ausfülle, dann kann ich jederzeit entscheiden, nämlich wie ich die bespiele jetzt mal. Und wenn ich zum Beispiel sage, mir ist das total wichtig, das auch mitzukriegen und dann ja zum Beispiel selber sage, ich finde das für mich selber wichtig, mich zum Beispiel mit diesem Traumabegriff viel mehr zu beschäftigen, weil ich einfach auch verstanden habe, wie viel, ehrlicherweise, wie viel Wirksamkeit der ja in so einem, auch so einem Teamkontext ja kostet. Ne? Also wenn irgendwie so, und ich will das ein bisschen mehr mitkriegen und vielleicht sogar, und das meine ich jetzt gar nicht nur so konzeptionell, methodisch ein bisschen mehr Grip da dran kriegen, um damit besser umgehen zu können, finde ich das zum Beispiel total valide, auch übrigens Betrachtung für Organisationen zu sagen, ja, das ist uns wichtig. Also das kann man sogar ja auf der organisationalen, kollektiven Ebene so beantworten. Das ist uns wichtig. Und selbst da kann ja dann auch wieder jeder sagen, nö, habe ich keinen Zugang zu oder keinen Bock drauf. Und andere, die sagen, nee, ist mir total wichtig. Also irgendwie finde ich das gerade nochmal einen total schönen Link, eben auch zu dieser Frage, muss das da jetzt in Organisationen so sein oder nicht? Also
ja, ich finde, also ich stimme dem total zu und ich finde, würde sogar ergänzen, eine Führungskraft kann es nicht nur entscheiden, sondern muss es entscheiden für sich. Mitarbeitende können es entscheiden. Die Führungskraft muss sich darüber klar sein, inwiefern sie das will oder nicht will, weil sonst alle anderen darunter leiden.
Mir taucht gerade noch so ein Begriff auf, aber ich will den nochmal mit einbeziehen. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht noch irgendwie ein Thema auf, wo wir sagen, okay, da müssen wir jetzt noch 2 Stunden dranhängen, wobei ich ehrlicherweise gerade riesen Lust dazu hätte. Also sagen wir mal so Empathie, weil wir darüber gesprochen haben und jetzt auf dem Spektrum der Gegenpol wäre Ekpathie. Also und jetzt nicht im Sinne von kaltherzig, sondern im Sinne von, vielleicht haben wir da auch schon drüber gesprochen, das vielleicht sogar auch das Empathischste für mich selber, was ich für mich, also im Sinne von Selbstversorge mitzukriegen, wann Ekpathie, also ich grenze mich da auch bewusst ab, für mich zum Beispiel eine Art von Selbstversorge sein kann. Also immer alles im gesunden und ungesunden Kontext. Ist das auch, was du in diesen Kontext mit einweben würdest?
Das ist das erste Mal, dass ich dieses Wort höre. Das ist das eine, ist das, steht das im Duden oder ist das eine Wertschöpfung von dir? Oder?
Ich dachte nur, ich finde das super. Ganz ehrlich, ich habe den vor 3-4 Tagen gelesen und da hat das eben jemand beschrieben. So, aber auch ganz, also total, wie ich finde, so völlig neutral. Also gar nicht so jetzt alle müssen, sondern er hat irgendwie auch, ja, empathisch, es müssen alle empathisch sein und so weiter. Aber faktisch ist, es gibt ja auch Begriff, also eben Dinge, wo es vielleicht ist das sogar eine Eigenkreation. Guck mal, krass, habe ich gar nicht überprüft. Ich dachte jetzt so, das wäre irgendwie, genau, aber eben, also Ekpathie jetzt in dem Sinne, wie dieser Autor es beschrieben hat, im Sinne von gesunde Abgrenzung, gesunde oder gesunde Selbstfürsorge heißt auch gesunde Abgrenzung, heißt auch genau mitzukriegen, wann es mir echt zu viel wird. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass wir da schon drüber gesprochen haben. Schau mal. Ja, ganz offen haben wir jetzt gerade einen Begriff nochmal gechallenged, also keine Ahnung, ob es den gibt.
Ja.
Also vielleicht kannst du einfach die Beschreibung, also so hat er es beschrieben, die Beschreibung mal nehmen, um damit vielleicht nochmal weiterzugehen. Oder wir machen den Deckel wieder drauf, ich weiß gerade nicht.
Nee, gerne. Also, aber was ich hilfreich finde oder gut finde, genauer anzuschauen, ist, also, oder ich sag's mal anders, was ich nicht hilfreich finde, ist Abgrenzung mit Empathie zu kontrastieren.
Mhm.
Und auf die Gefahr hin, dass das jetzt die dritte Schleife ist, für das gleiche Prinzip.
Ja.
Warum muss ich denn die Empathie verlieren, wenn ich mich abgrenze? Sondern ich treffe gerade eine Entscheidung für mich oder vielleicht auch, wie wir vorhin gesagt haben, aus einer vertikalen Ordnung oder einer Wichtigkeit von Ausrichtung. Dass ich jetzt gerade, ich möchte mich jetzt nicht beschäftigen mit dieser Perspektivenübernahme für diese andere Person. Ich möchte das gerade nicht.
Ja.
Und das ist die Ehrlichkeit und auch die Priorisierung, die gesunde Priorisierung des eigenen Raums. Weil sonst wird es zu einem Skript, einem Dogma, einer Heuristik, die wieder sich leer läuft. Das heißt, die Ehrlichkeit mit der eigenen Bereitschaft, wenn ich mir das selbstverständlich herausnehme, mich abzugrenzen, dann muss ich nicht, ich muss da nicht meine Empathie abschneiden oder so, aber ich darf mir zugestehen zu sagen, ja, so, das ist jetzt einfach nicht das, was ich jetzt gerade will, ist mich in dich jetzt gerade reinversetzen. Das ist nicht meine Pflicht. Mhm. Aber ich muss es ja, entweder ich will es oder es hat überhaupt keinen Sinn.
Also zum einen, genau, muss ich gerade fast ein bisschen ehrlich schmunzeln, weil, genau, also ich finde, das ist nochmal ein schönes Zeichen hier, live on stage könnte man sagen, also natürlich jetzt nur halb live, aber irgendwie genau eben um diese Begriffsklärung und auch bei dem Zuhören fand ich es jetzt doch irgendwie nochmal ganz spannend, eben die Schleife zu drehen, weil ich finde auch hier ist nochmal klar geworden, obwohl wir ja durchaus so unterschiedliche Kontexte beleuchtet haben, dann doch irgendwie etwas zu erkennen und du hast ja auch gesagt, auf die Gefahr hin, dass wir es ein drittes Mal hervorholen, aber im Grunde zu sehen, und du hast mal so was Schönes gesagt, it's simple but not easy. Ich glaube, vielleicht ist es ja auch genau das. Also die wenn es eine Mechanik wäre, klingt es zu linear und technisch, aber dieses Muster, was dahinter liegt, taucht immer wieder aus und hat nur total auf und hat nur so vielleicht total unterschiedliche Ausprägungen. Und vielleicht ist ja die große Herausforderung, für wen auch immer, vielleicht für uns jetzt, also in dem Falle vielleicht du noch mehr als ich, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, irgendwie so eine Trennschärfe darüber reinzukriegen, was sind so Prinzipien und Muster, die irgendwie immer wieder dahinter liegen, und in aber natürlich einer vielfachen, wahrscheinlich Millionen, weiß ich nicht, was, Ausprägungen immer wieder auftauchen.
Mhm.
Und wie du schon sagst, vielleicht ist es ja sogar so daran, da mehr klar zu werden, um noch klarer zu sehen, wann diese Muster und Mechaniken greifen, oder? So würde ich das fast ein bisschen zusammenfassen, wenn ich jetzt mal so ein bisschen unser Gespräch rekapituliere.
Ja, also es macht es, wenn diese Musterbildung sich so zeigt, macht es das sozusagen einfacher, ja, also nicht leichter. Aber genau, so würde ich es sehen. Also dass es vielleicht hilft, in der Vielfalt oder vermeintlichen Vielfalt nicht so verloren zu gehen. Dass es am Ende des Tages doch immer wieder um ein paar wiederkehrende Herausforderungen geht, die sich gar nicht so
voneinander unterscheiden.
Mhm.
Ja.
Und damit finde ich auch nochmal einen schönen Link zu dem, das darf ich ja auch sagen, was ich bei dir immer wieder schon gehört habe, ich würde sogar fast sagen lernen durfte, dass da jetzt noch drei Methoden mehr, dass es da gar nicht drum geht, sondern eher ja so die innere Kapazitätsschulung oder irgendwie Raumerweiterung, ne? Und Methode dann irgendwann, übrigens finde ich auch spannend, weil du ja sagst, nicht relevant ist, aber eben nicht mehr im Vordergrund steht, oder?
Ja, also ich glaube schon, dass, ich kann es jetzt nur auf mein Feld anwenden, dass viele KollegInnen, und ich schließe mich da auch sehr gern mit ein, wenn sie das Gefühl haben, an die Grenze zu kommen, einfach schnell auch nach einer neuen Fortbildung oder Methode suchen. Und wenn man das aber so 3-4 Mal durchgespielt hat und merkt, dann wird man dann wie so müde und merkt, ja, das war jetzt irgendwie gut, aber ganz, ganz neu ist es auch nicht. Und es ist nochmal ein anderes Wort für was ich eigentlich schon kenne. Und ich glaube, dann werden wir automatisch so mehr darauf zurückgeworfen, ist es wirklich eine andere fachliche Orientierung, die ich brauche, oder gerät mein Fassungsvermögen innerlich oder die Kapazität, mit dem Herzen offen zu bleiben oder so, gerät das eher in eine Enge? Brauche ich denn dann noch eine andere Methode, wenn ich so einen inneren Vertiefungsschritt gehe? Wieder aus meiner Sicht in der Fähigkeit, beinhalten zu können.
Mhm.
Und da gibt es die Orientierung von dem Thomas Hübel, den du ja vorhin auch angesprochen hast, die mir eigentlich sehr zuspricht oder gefällt, weil er sagt, dass aus seiner Sicht Weisheit die Fähigkeit ist, den Lebensraum beinhalten zu können. Möglichst viel an Lebensraum oder Spektrum des Lebens beheimaten zu können, also beinhalten zu können und nicht auslagern zu müssen. Also dass je größer meine Fähigkeit ist, möglichst viele Teile des Lebens oder viele beteiligten Menschen gerade zu berücksichtigen, desto nachhaltiger wird vermutlich die Handlung oder die Entscheidung ausfallen. Und gleichzeitig, wenn wir uns aber überdehnen in diesem Anspruch an uns für Inklusion, entsteht so viel Spannung, dass wir auch wieder diese Orientierung dann verlieren. So, aber diese Perspektive finde ich einfach zutreffend oder hilfreich.
Ich auch. Ich möchte tatsächlich da gar nichts mehr hinzufügen, sondern schaue jetzt auch mal ein bisschen tatsächlich auf die Zeit, dir eigentlich nur ein zweites Mal danken, was auch immer das bedeutet, perspektivisch. Vielleicht greifen wir ja, ich glaube beim letzten Mal hatte ich auch schon gesagt, vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge, da wusste ich es aber nicht. Naja, ich greife den Ball nochmal auf und genau, bleib jetzt mal da und bedanke mich auch wieder mal für eine schöne Reise durch ein Thema, wo ich glaube, und so sind wir ja auch eingestiegen, wir mal auch durchaus im Moment geblieben sind, nämlich im Sinne von, was wir da eigentlich gesprochen werden. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwie, weiß nicht, in deinen Worten eine Art von Ausrichtung und Intention ersetzen konnten. Oder zumindest möchte ich damit eine stille Hoffnung verknüpfen. Deswegen, genau, lieber Tobias, ein weiteres Mal, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ich danke dir, danke Stefan für die Einladung.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.